Deutschlandfunk. Der Tag.
Wer wollte, der konnte heute live im Netz verfolgen, wie sich katholische Würdenträger in Rom über die wohl tiefste Krise ihrer Kirche beugen, ausgelöst von den ungezählten Fällen von sexuellem Missbrauch. Papst Franziskus will bei diesem Treffen mehr erreichen als ein Eingeständnis von Schuld. Er hat zu Beginn der Konferenz heute konkrete Maßnahmen gefordert, um Missbrauch in Zukunft zu verhindern. Aber kann das gelingen? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Andreas Mein aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Verabredet habe ich mich auch mit Ann-Kathrin Büsker, die gerade Zeit in unserem Hauptstadtstudio in Berlin verbringt und dort aus nächster Nähe mitbekommen und miterlebt hat, mit welchem Tempo SPD und Union auf einmal den langen Streit um das Werbeverbot für Abtreibungen abräumen. Deutschlandfunk der Tag heute mit Jasper Bachenberg. Ich habe mir den Brief extra noch einmal herausgesucht, weil ich viele Formulierungen so stark und auch so prägnant fand. Zum Beispiel diese: Menschen dürfen nicht in der Kirche den guten Hirten suchen und dabei unter die Wölfe kommen. Geschrieben haben das 9 engagierte Katholiken und Theologen. Adressiert ist er an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, an Kardinal Reinhard Marx. Damit der sich bei dem Spitzentreffen zum Missbrauch in Rom für tiefgreifende Veränderungen in der Kirche einsetzt, für Gewaltenteilung etwa, dafür, dass Frauen zur Predigt zugelassen werden und auch dafür, dass Priester heiraten dürfen. Sie wissen auch, rufen diese neuen Theologen Reinhard Marx noch zu, dass Worte allein jetzt nicht mehr weiterhelfen. Unterschrieben hat das auch Ansgar Wucherpfennig, der Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt. Und heute Morgen war er hier im Deutschlandfunk-Interview ganz optimistisch.
Mittlerweile gibt es ja fast jeden Tag eine Äußerung von einem Bischof, der sich in ganz ähnlicher Weise äußert wie wir in unserem offenen Brief. Und wenn sich 4, 5 Bischöfe zusammentun, vielleicht auch noch mehr, und zusammen unterstützt werden von theologischer Reflexion, auch an den Hochschulen und von Laien, die eben auch nochmal dafür eintreten. Ich glaube, dann lässt sich was in Bewegung setzen.
Im Podcast-Studio ist jetzt Andreas Mein aus unserer Redaktion Religion und Gesellschaft. Andreas, bist du auch so optimistisch?
Ich wäre optimistisch, wenn insgesamt eine Bereitschaft da wäre, bei Menschen in der Kirche, egal ob Hierarchen oder sogenannte Laien, theologisch etwas mehr in die Tiefe zu gehen und sich nicht immer wieder mit diesen gegenseitigen Beschuldigungen gegenüberzutreten. Der eine findet den einen reaktionär und rechts und der andere findet den anderen links und progressiv, der dann angeblich die katholische Kirche unterwandert. Also wenn auf dem Niveau weiter debattiert wird, kommt die katholische Kirche sicher nicht weiter. Aber wenn es bedeuten würde, mit mehr theologischer Substanz an diese Fragen ranzugehen, dann ist es ehrenwert, dass der Rektor der Jesuitenhochschule so einen Optimismus hat.
Was du bisher gesagt hast, läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, dass die wichtigste Frage, die heute gestellt wird, kann sich die Kirche verändern, dass du die schon klar verneinst, weil die sich in ihren Grabenkämpfen zwischen Progressiven und Konservativen aufreiben.
Die Kirche kann sich ändern, wenn sie abrückt von diesem Anspruch, sie sei heilige Kirche. Wenn sie akzeptiert, dass es Schuld und Sünde in der Kirche gibt. Früher zumindest war es so, dass katholische Priester und Bischöfe permanent in die Betten von Menschen gestarrt haben und versucht haben zu checken, ist das jetzt sündig oder was passiert da? Also diese Fixierung auf Sex. Anderen wurde vorgehalten, sie seien sündig, sie seien schuld, bla 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 bla. Und selber nicht irgendwie anzuerkennen, dass es Schuld und Sünde in der Kirche gibt. Das ist, glaube ich, ein Problem. Wenn die katholische Kirche erkennen würde, dass sie nicht nur heilig ist, sondern dass sie auch schuldig ist, dann säße sie nicht auf diesem Sockel, dann würde sie nicht in dem Maße angegriffen, wie sie angegriffen wird, weil dann wäre sie ein Player wie viele andere, weil es gibt auch Missbrauch in Zahnarztpraxen, in Tennisvereinen und auf dem Fußball, also nicht auf dem Fußballplatz, aber in irgendwelchen Kabinen. Und das ist schmuddelig und widerwärtig, dass es kracht. Aber das Problem liegt meines Erachtens eben nicht nur in der katholischen Kirche. Und sie könnte sich ändern, ja, wenn sie vom Sockel ein wenig runter käme, auf dem sie immer noch sitzt.
Nur habe ich die Diskussion bisher so verstanden, dass wir bei einem Punkt einen kleinen Haken machen können, nämlich dass die Kirche in den letzten Jahren zumindest angefangen hat, nicht mehr zu vertuschen, sondern in unterschiedlichem Ausmaß in den unterschiedlichen Ländern aufzuklären. Also können wir nicht sagen, schuldig bekannt hat sich die Kirche, und jetzt ist eben die spannende Frage, wie geht sie damit um? Was ändert sich jetzt? Was tut sie jetzt?
Genau, sie bekennt sich am laufenden Meter schuldig. Das ist auch meine Beobachtung. Und je öfter sie sich schuldig bekennt, desto stärker ist sie in dieser Kommunikationsfalle drin, aus der sie anscheinend auch nicht mehr rauskommt. Die katholische Kirche tut mir da schon fast ein bisschen leid. Sie deckt auf, sie deckt auf, sie deckt auf, und dann wird immer gefragt, warum deckt ihr nicht auf? Also, das ist jetzt ein bisschen platt und verkürzt formuliert, aber ich möchte einfach mal die steile These wagen, wie die katholische Kirche aus dieser Kommunikationsfalle rauskommt, das ist wirklich vollkommen ungeklärt.
Und so ein Treffen in Rom, wo der Papst sagt, so, wir wollen jetzt nicht stehen bleiben bei diesem Punkt, sondern wir wollen einen Schritt weitergehen, und dann werden von Würdenträgern der Kirche Vorträge gehalten und 190 meist Geistliche sitzen da, hören sich das alles an, machen sich kleine Notizen, kriegen eine Handreichung, was bisher schon geschehen ist. Das wird etwas ändern können, oder ist das nur zunächst mal für die Öffentlichkeit ein weiteres Signal, auch Papst Franziskus nimmt sich der Sache an?
Na, ich glaube, dass es bei der Öffentlichkeit gar nicht in dem Maße ankommt, was da eigentlich passiert und was der Sinn der Veranstaltung ist. Der Sinn der Veranstaltung ist, dass die Vorsitzenden der nationalen Bischofskonferenzen Opfern zuhören und vor allem diejenigen Bischofskonferenzen, die da vielleicht noch ein wenig taub sind, dass die auch mitkriegen, was in Deutschland, was in Irland, was in den Vereinigten Staaten, was in Australien los ist. Dass da wirklich vieles den Bach runtergeht und dass sie nicht dieselben Fehler machen sollten wie eben in Westeuropa und in Nordamerika. Ich glaube schon, dass es eben da an dem Punkt weniger auf das Symbol und auf die Geste nach außen ankommt, sondern auf die Wirkung nach innen, und dass es gar nicht verkehrt wäre, wenn der Vorsitzende der Bischofskonferenz, egal ob jetzt von Malaysia oder von Guinea-Bissau, wenn der da seine Notizen macht, um deinen Begriff aufzunehmen, und dann vielleicht in seiner Kirche, egal wo, was zu verändern, damit das nicht passiert.
In Deutschland wird ja auch zum Beispiel darüber gesprochen, ob es wohl eine Möglichkeit geben könnte, da wir über eine Weltkirche reden, in der es auch sehr unterschiedliche Positionen gibt, dass man in Deutschland beginnt, mit etwas zu verändern und dass der Papst auch dafür sozusagen grünes Licht gibt. Kannst du dir das vorstellen? Und kannst du dir auch vorstellen, dass die deutsche katholische Bischofskonferenz da vielleicht mit einer anderen Energie dran geht als in anderen Teilen der Welt?
Also Föderalismus ist immer gut. Das ist funktioniert auf politischer Ebene gut.
Aber schwierig, in der katholischen Kirche zu weilen.
Ganz genau. Und deswegen wäre das zum Beispiel auch aus meiner Sicht eine richtige Richtung, dass man eben den nationalen Bischofskonferenzen dahingehend Eigenständigkeit gibt und ihnen vertraut, dass sie eben eigene Wege gehen können. Das ist eine gute alte Tradition. Das ist jetzt auch wirklich kein besonders fortschrittlicher Vorschlag, sondern darüber wird seit langem gerungen.
Wenn wir darauf nochmal zum Schluss zurückschauen, auf diese 3-Tage-Konferenz, was für ein Signal, was für ein Ergebnis müsste da rauskommen, dass nicht viele oder einige zumindest der Opfer wieder sagen, also die Kirche ist unbelehrbar und wird es auch bleiben?
Ja, ich würde hoffen, dass alle Beteiligten, sowohl diejenigen, die verantwortlich sind in der katholischen Kirche, als auch die, die dort eben als Opfer zum Glück endlich mal offenbar ausgiebig gehört werden, dass die wegkommen von ihren vorgestanzten Formeln, die wir nämlich wirklich schon sehr lange hören. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich seit vielen Jahren damit beschäftigen muss oder darf. Aber mir scheint, das hat was Formelhaftes. Ich fände es wirklich wünschenswert. Manchmal helfen ja auch die großen Gesten. Man denke nur irgendwie an Willy Brandts Kniefall im Warschauer Ghetto oder an Ronald Reagan, der dann irgendwie in Berlin doch aufforderte, die Mauern niederzureißen. Diesen Papst, egal wie man zu ihm steht, den kann man durchaus zutrauen, dass der eine große Geste, ein großes Wort zum Ende hinlegt, von der ausgehend vielleicht dann das, was ich mir wünsche, also tiefere Debatten, die wegkommen von der Oberfläche, dass die geführt werden, um im Sinne derjenigen, die sich in Kirchen engagieren, zu einer besseren Kirche zu kommen.
Andreas, vielen Dank.
Ich danke dir.
So kann Politik auch sein. Da fristet ein Paragraph im Strafgesetzbuch über Jahrzehnte ein Schattendasein. Auf einmal aber erregt er die Gemüter wieder, auf einmal entzweit er die Koalition in Berlin und er befeuert eine manchmal geradezu wütende öffentliche Debatte über Monate. Warum ist das so? Zumindest diese Frage ist leicht zu beantworten, weil Paragraph 219a Strafgesetzbuch am Ende zu einer ganz großen anderen Frage führt. Wie gehen wir mit Abtreibungen um? Der Paragraph 219a verbietet bisher Abtreibungen öffentlich anzubieten, wenn dabei ein finanzieller Vorteil im Spiel ist oder wenn das in Zitat grob anstößiger Weise geschieht. Das Werbeverbot soll auch mit dem Kompromiss bleiben. Ausgenommen werden allerdings Ärzte und Kliniken. Sie dürfen künftig informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen. Für weitere Einzelheiten aber müssen sie auf Behörden, auf Beratungsstellen und auf die Ärztekammern verweisen. Solange SPD und Union allerdings verhandelt haben, so rasch wurde jetzt ein Haken an diese Lösung gemacht. Warum am Ende diese Eile? Das habe ich an Katrin Büsker in unser Berliner Studio gefragt.
Ja, ich glaube, dass beide Parteien einfach ein ziemlich großes Interesse oder die Union und die SPD gemeinsam ein großes Interesse daran hatten, das Thema jetzt einfach abzuräumen, die Kuh vom Eis zu bekommen. Du hast es gesagt, also letzte Woche Freitag hatten wir die erste Lesung des Gesetzes. Am Montag gab es eine Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss. Dienstag Probeabstimmung zu dem Thema in den Fraktionssitzungen. Bei der SPD gab es übrigens eine richtig kräftige Diskussion und auch ein paar Gegenstimmen. Und heute dann tatsächlich schon die Abstimmung. Das ist totales Expressverfahren. Da sagt die Opposition auch, das geht eigentlich gar nicht. Das wird dem Thema nicht gerecht, dass eine breitere Debatte bräuchte, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehbar. Aber ich sag mal so, sowohl die Union als auch die SPD, die haben bei dem Thema halt nichts zu gewinnen. Gerade die SPD, die hatte sich am Anfang echt weit aus dem Fenster gelehnt, wollte 219a abschaffen. Das ist aber in einer Koalition mit der Union schlichtweg nicht umsetzbar, weil da eine ziemliche Grundsatzdiskussion draus geworden ist. Also eigentlich ging es in der Diskussion ja immer um 219a, aber viele Akteure, sowohl auf der konservativen Seite als auch auf der, ich sag mal, eher progressiveren Seite, die haben daraus eine Diskussion über 218a gemacht, also die generelle Straffreiheit von Schwangerschaftsabbrüchen. Und das war natürlich gerade für konservative Akteure ein ziemlicher Trigger, auch aufgrund der religiösen Prägung vieler Akteure da. Und das hat im Prinzip die ganze Diskussion ideologisiert. Wie gesagt, am Ende mehr nicht machbar aus SPD-Perspektive, auch wenn die ganze Zeit betonen, wir hätten ja gerne mehr gemacht, wir hätten ja mehr gemacht. Das jetzt noch länger zu betonen, ich glaube, daran haben sie auch kein Interesse. Deshalb bitte schnell Abstimmung.
Aber könnte man nicht auch sagen, Ann-Kathrin, wir haben wirklich lange diskutiert, über ein Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, möglicherweise sogar noch ein bisschen länger. Kann man nicht auch sagen, so alle Argumente sind jetzt ausgetauscht, Koalitionen sind dazu da, einen Kompromiss zu finden, also bitte, dann so schnell, wie es jetzt geht, können wir abhaken.
Ja, kann man schon sagen, aber die Frage ist halt, ob der Kompromiss, der da rausgekommen ist, tatsächlich was taugt. Also ich habe ja schon gesagt, am Montag gab es diese Anhörung im Rechtsausschuss und da haben 5 von 8 Sachverständigen der Regierung diesen Gesetzentwurf im Prinzip um die Ohren gehauen. Also davon auch 2 von 3 JuristInnen. Zum Beispiel die Juristin Ulrike Lemke, die sagt halt, das ist eine verfassungswidrige Legitimierung von Ärzten und aus ihrer Sicht ist überhaupt nicht erkennbar, wieso sachliche Information weiterhin strafbar sein soll. Und das bleibt sie ja. Vielleicht muss man das an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also Ärztinnen und Ärzte dürfen ja künftig darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen dürfen. Aber sie dürfen weiterhin nicht über Methoden informieren. Sie dürfen nicht über Risiken informieren. Dazu müssen sie halt auf eine sogenannte neutrale Stelle verweisen. Das ist dann eine Liste der Bundesärztekammer. Und da fand ich auch noch mal einen ganz interessanten Punkt, dass der Strafrechtler Reinhard Merkel gesagt hat, das ist im Prinzip eine totale Ungleichbehandlung, weil die Ärztin darf nur über die Tatsache informieren, nicht über die Methoden. Die Bundesärztekammer darf diesen Link aber machen, also den Namen mit der Information, dass Abbrüche vorgenommen werden, plus die Methoden. Und das ist straffrei. Das kommt irgendwie nicht so hundertprozentig hin, sagt er. Er sagt nämlich, dass hier nicht die Info an sich unter Strafe gestellt wird, sondern der Überbringer. Und wie gesagt, das sieht er dann als Ungleichbehandlung. Und allein das ist so ein Punkt, wo ich denke, da ist jetzt so ein Kompromiss geschaffen worden, der taugt vielleicht gar nicht. Wenn ich darf, würde ich gerne noch ein, zwei weitere Punkte erläutern, um das klarzumachen, auch wenn es wirklich viel Stoff ist.
Na klar, okay? Aber ich muss gleich noch zu meiner Frage kommen, wie das denn sein kann, dass wenn 5 von 8 Experten in der Sachverständigenanhörung sagen, boah, das ist aber kein guter, möglicherweise ein verfassungswidriger Kompromiss, dass die Koalition jetzt einfach sagt, macht nichts, wir machen weiter.
Naja, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, das ist eine gute Lösung. Ich habe schon gesagt, 2 von 3 Strafrechtlern sagen nee. Einer sagt aber auch, das ist eine gute Lösung. Das ist der Strafrechtler Michael Kubitschil. Er verweist nämlich auf ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das dem Gesetzgeber aufgetragen habe, durch die Gesetzgebung klarzumachen, dass ein Schwangerschaftsabbruch eben kein alltäglicher, also der Normalität entsprechender Vorgang sei. Und er glaubt, würde man das Werbe- und Informationsverbot kippen, dann würde das diese Vorgabe unterlaufen. Also es gibt eben auch die Juristen, die sagen, das ist eine total gute Sache. Da gehen, ich meine, wir kennen den Spruch, frag 3 Juristen, du bekommst 5 Meinungen. Das ist auch in diesem Fall wieder so. Und der eine Punkt, den ich noch eben unterbringen möchte, weil ich den wirklich auch ganz interessant finde, das ist der von Reinhard Merkel, der darauf verweist, dass die Rechtsordnung den Schwangerschaftsabbruch an sich ja laut Paragraph 218a straffrei stellt. Und er argumentiert entsprechend, dieses Paragraphen kann die Information darüber auch gar nicht strafbar sein. Und vor dem Hintergrund hält er sowohl den alten als auch den neuen Paragraphen für verfassungswidrig. Also ich glaube, die Regierungskoalition hat hier ein großes Interesse daran, diesen Streit erstmal abzuräumen. Wir gehen ja auch auf Wahlen zu, Europawahl, Landtagswahlen. Da möchte man eine Positionsbestimmung vornehmen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Die FDP hat ja schon angekündigt, dass sie sich das vorbehält. Christina Hähnel wird ihren Fall durchklagen. Also das wird das Bundesverfassungsgericht in jedem Fall beschäftigen.
Es ist ja schon klar geworden, jetzt aus unserem Gespräch ist schon wieder die ganz alte Debatte eigentlich, die parallel gewissermaßen mitgeführt wird, wie wir generell zu Abtreibungen stehen, wie wir generell zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen stehen in solchen Fällen und so weiter. Ich weiß von dir, dass du bei diesem ganzen Thema eine sehr klare persönliche Haltung und Meinung hast, ist es dann für dich in den vergangenen Tagen noch schwerer gewesen, als bei anderen Themen darüber mit der gebotenen Neutralität zu berichten?
Es ist nicht unbedingt schwer, aber man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht zu sehr von seiner eigenen Haltung leiten lässt. Ich finde aber, das gelingt einem ganz gut, wenn man sich klar macht, dass die eigene Haltung eben nicht die einzig akzeptable Wahrheit auf dieser Welt ist. Also wenn ich kommentiere, das mache ich ja heute auch bei uns im Programm, dann tue ich das ja auch nicht aus der Luft heraus, sondern dann versuche ich zu argumentieren auf Basis der Argumente, die ich auch in der politischen Diskussion aufgegriffen habe. Deshalb fand ich diese Sachverständigenanhörung einfach auch nochmal sehr, sehr hilfreich, weil da so viele Akteure zu Wort gekommen sind mit wirklich sachlichen und klar argumentierten Stellungnahmen. Das muss man vielleicht auch sagen, dass ich finde, so schnell dieses Gesetz jetzt hier auch in Berlin durchgepeitscht wurde, gerade da im Ausschuss war die Anhörung wirklich sehr, sehr sachlich und aus meiner Sicht eigentlich auch noch viel relevanter als das, was viele Politikerinnen und Politiker sagen, weil diese Debatte auf Seiten der Politik schon schnell instrumentalisiert wird. Also wenn ich berichte, dann versuche ich einfach diese Positionen klar zu machen und meine eigene Meinung die spielt da erstmal keine Rolle. Wobei ich es auch gut und wichtig finde, gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern durchaus klar zu machen, wo ich da stehe. Weil ich finde, das wiederum ist dann letztlich auch eine Frage von Transparenz. Ich glaube, da können wir Journalistinnen und Journalisten uns das nicht so einfach machen und behaupten, wir sind ja immer objektiv, weil jeder von uns hat irgendwie eine Meinung, eine Haltung. Und die kann man dann in so einem Fall auch durchaus mal transparent machen. Aber man kann trotzdem gut darüber berichten und unabhängig darüber berichten, weil das ist unser Handwerk, dass wir die unterschiedlichen Seiten da zu Wort kommen lassen.
Dann können wir also deine klare Meinung dann im Deutschlandfunk im Kommentar hören. Danke für deine Einschätzung hier an Katrin Büsker.
Gerne.
Deutschlandfunk, der Tag an diesem 21. Februar 2019. Morgen ist wieder Philipp May an der Reihe. Mein Name ist Jasper Barenberg. Tschüss und bis bald.